Und ich weiß nicht, wie das läuft. Ich weiß nicht, ob die holen die das nachher ab oder gibt es dann irgendwie Schichtwechsel oder ist so, wer zuletzt berührt, muss die jetzt alle großziehen. Ich weiß es nicht, aber es ist toll zu sehen. Es ist, wie so hunderte kleine Jungvögel da sind.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen zurück, liebe Reingezwitschert-Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge und wir haben das Jubiläum.
Ja, ein erneutes Jubiläum, 30. Folge heute.
Wir sind wie immer hier im Studio Martin Trümmler.
Danke.
Das ist echt süß, dass man das aus deinem Namen machen kann.
Ja, bitte aber auch nur das.
Genau, ich bin Fabian und heute geht's um das Thema Vogelfamilie. Es gibt Wissenswertes, Kurioses und wir sind heute nur zu zweit. Martin, das finde ich eigentlich auch mal ganz schön hier, nur wir beide.
Ja, können wir mal ein bisschen entspannt schnacken. Was gibt es denn so zu berichten an vogeltechnischen Sachen aus deinem Alltag? Gibt es irgendwas Besonderes gerade?
Ja, ich bin viel draußen.
Ja, das ist gut.
Und du?
Ja, ich gerade nicht so viel, aber ich beobachte mein Gartenrotschwänzchen aus dem Küchenfenster, was bei uns brütet. Ja. Ist ganz süß, ja.
Schön.
Kurze Frage, 30.
Ja.
Folge.
Ach ja. Ja,
Fun
ja.
Fact.
Ja, habe ich dabei. Okay, ich habe sogar drei dabei. Mhm. Ich halte mich kurz. 30. Erstmal Körpergröße von dem Vogel des Jahres, unserem Kiepitz. Dann die Weltnaturkonferenz 2022 hat beschlossen, bis 2030 30%, wir haben ja zweimal die 30, der Landschaft und der Meere als Schutzgebiete auszuweisen. Und dritte Sache für alle Klimaaktivistinnen und Aktivisten oder für alle Menschen eigentlich wichtig, bis zum Jahr 2030 soll der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen laut Klimaschutzgesetz um mindestens 65% reduziert werden im Vergleich zu 1990. Und ist auch eine aktuelle News fast schon, weil ein Gutachten erstellt wurde und aktuell sind wir nicht auf dem guten, nicht auf einem guten Weg dahin leider.
Ja, 6 Jahre noch. Also, na, schauen wir mal, wohin das führt. Ja, wir haben auch wieder eine Frage aus der Zuhörerschaft mitgebracht, diesmal von Nicola. Sie hat über Spotify geschrieben und es geht um das Thema Nistkästenreinigen. Ich lese mal vor. Sollten Nester aus Nistkästen entfernt werden, sobald die Jungen ausgeflogen sind oder erst im Herbst? Ob befinden sich nicht ausgebrütete Eier und tote Küken im Nest und locken Parasiten an? Fabian, was würdest du raten?
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, Nicola. Und ich denke, das ist eine, die vielleicht viele Menschen beschäftigt. Also die beste Zeit, um den Nistkasten zu reinigen, ist tatsächlich im Spätsommer, also vielleicht so September, ganz, ganz am Anfang vom Herbst, am Ende vom Sommer. Da sind in der Regel alle Bruten durch und noch frei von den Nachmietern, die dann teilweise sonst drin wohnen, wie zum Beispiel irgendwelche Insekten, Florfliegen, Schmetterlinge, Hummelköniginnen, Säugetiere aber auch, zum Beispiel Bilche, also sowas wie ein Siebenschläfer, aber auch Vögel, die am Tag dann oder in der Nacht besser das als Quartier benutzen. Also das ist eine gute Zeit. Eine andere gute Zeit, wenn man das mal verpasst hat, ist der Spätwinter, also kurz bevor die Brutzeit anfängt. Ja, das Nest sollte entfernt werden, einfach ausfegen, so mache ich das immer. Vielleicht ein bisschen Wasser, wenn es heftiger ist. Keine schlimmen Chemikalien, ich glaube, das ist einleuchtend. Und kurz anklopfen, weil das hatte ich nämlich auch schon oben auf der Leiter, wenn man den Kasten dann aufmacht. Es kann immer mal sein, dass ein Vogel da so ein Tagesquartier hat oder eine kleine Waldmaus oder eine Hasenmaus und man dann ganz schön einen Schock kriegt auf der Leiter.
Und muss man Angst haben vor Vogelkrankheiten beim Hantieren?
Nee, also ich trage immer Handschuhe, weil es doch schon an Parasiten, es gibt verschiedene Federlinge und Milben und so. Also es empfiehlt sich schon einfach und Flöhe Handschuhe zu tragen und die Hände danach vielleicht zu waschen. Aber dass man sich jetzt mit irgendeiner schlimmen Krankheit infiziert, die Gefahr besteht nicht. Okay?
Ja.
Dann würde ich sagen, weiter geht's mit den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Ja, Fabian, du hast ja heute die Nachrichten mitgebracht und ich lese hier als Schlagzeile: Flugmodus aktiviert, TikTok in Vogelperspektive. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, du kennst sie tatsächlich noch nicht, oder
nee.
Martin? Sehr schön. Ja, du nimmst ja immer so sehr stark wissenschaftlich. Ich habe mal wieder was Lustiges aus den Medien mitgebracht. Und zwar hat sich das Ende Mai zugetragen an der Nordküste von Japan. Da war eine Düsseldorferin, liebe Grüße an dich, @honigmelanie, am malerischen Strand von Takeno in Japan. Und sie hat sich selbst gefilmt. Und was dann passiert ist, man sieht erst sie und dann sieht man das Handy wegfliegen. Und auf einmal, also man sieht nur so einen Stoß noch von einem Greifvogel. Und auf einmal, ja, kommt es zur Vogelperspektive und ein Vogel hat tatsächlich einfach das Handy genommen oder also geklaut von ihr.
Aha.
Und es dann über der Stadt irgendwann fallen lassen und man hört es nur rumsen und dann ist das Handy gelandet. Es hat es tatsächlich überlebt und das Video ist noch vorhanden und es hat sich auch hochgeladen und ist mit Abstand ihr erfolgreichstes Video mit 4,4 Millionen Views zu dem Zeitpunkt. Und es gab ein paar lustige Kommentare dazu. Aber erstmal noch mal kurz zum Vogel.
Ja.
Und zwar wurde das als großer Vogel, man sieht, dass es ein Greifvogel ist. Also man sieht den gebänderten Stoß. Und wir verlinken euch natürlich auch die News. Noch drei Kommentare, die ich besonders lustig fand, die ich mitgebracht habe. Einer hat geschrieben, der wollte nur die Vogelperspektive machen. Jemand anders hat geschrieben, ja, sie hatte halt leider noch Airdrop an. Das fand ich cool. Oder niemals in öffentlichen Orten den Flugmodus reinmachen. Da kann das nämlich passieren.
Aber weiß man denn, was für ein Vogel das war?
Nee, also wie gesagt, ein Greifvogel wahrscheinlich. Ich glaube, es war ein Tigerbussard, so nach kurzer Recherche. Also quasi der Mäusebussard-Pendant in Japan. Ja, aber fand ich eine sehr coole Geschichte.
Ja, ja, schön.
Mehr dazu wie immer in den Shownotes. Kleine Geschichte, Martin, weil ich zum Reinkommen wollte ich dir noch erzählen, und zwar unsere letzte Folge zum Thema Vogelwilderei mit Vera Brust. Hat mir sehr gut gefallen.
Und mir auch.
Ich habe die nochmal durchgehört vor Veröffentlichung. Und weil ich so einen engen Zeitplan hatte, habe ich die tatsächlich, hatte ich erst ein Meeting in der Praxis, auch mit dir, im Warteraum. Und dann musste ich den Podcast während meiner Zahnreinigung hören. Es hat perfekt gepasst. Es war von Anfang bis Ende. Genau so lange hat die Zahnreinigung gedauert. Und ich habe sie gefragt, ob ich das laut hören dürfte, ob sie interessiert wäre oder ob ich Kopfhörer. Und sie meinte, nee, mach ruhig laut. Und ihr hat der Podcast sehr, sehr gut gefallen.
Cool.
Sie mochte auch vor allem den KI-Anteil. Mhm. Und du hast dich so gefreut in dieser Folge über diese KI-Lieder. Und ich habe ja immer gesagt, ich finde es toll, wenn einer von uns singen könnte. Aber das machen wir jetzt ein bisschen
mit KI. Das sparen wir uns mal auf.
Und ich habe dir einen KI-Song mitgebracht.
Oh.
Und weil du auch so gerne Pflanzen magst. Und ich dachte vielleicht mal ein paar andere, nicht nur Vogelfans hier anzusprechen, habe ich einen kleinen Pflanzen-KI-Song gemacht. Ist ganz kurz und du musst erraten, um welche Pflanze es sich handelt.
Nice.
Ja, wir hören mal rein.
Die Früchte sind schwarz und die Blüten sind weiß und der Sirup daraus, der schmeckt really nice.
Schon eine Idee?
Ja.
Kommt nochmal.
Die Früchte sind schwarz und die Blüten sind weiß und der Sirup daraus, der schmeckt really nice.
Hast du eine Idee?
Ja, das ist doch bestimmt der schwarze Holunder.
Richtig, perfekt.
Also ganz tolle Gartenpflanze, ganz tolle heimische Pflanze, auch wichtig für unsere Vögelchen.
Ja.
Und ich habe auch passend dazu heute mein Pflanzent-T-Shirt an.
Einen habe ich tatsächlich noch.
Oh, noch
ich konnte es nicht lassen.
Ja, bitte.
Da habe ich zusammen mit meinem Professor geschrieben an der Uni. Und diesmal ist es ein anderes Tier, kein Vogel.
Ein großer Säuger, schwarz-weiß im Gesicht, hört tiefe Bauten, tags sieht man ihn nicht. Aus seinen Haaren macht man Pinsel und Winkesreins. Kommt jetzt das Wort Insel.
Das Ende war ein bisschen ruppig, aber es gefällt mir so sehr gut.
Das macht so gut Laune.
Ja, wirklich. Das haben wir für einen Pub-Quiz geschrieben.
Ja.
Mein Professor war da sehr kreativ. Ja, Martin, um welches Tier handelt es sich?
Erst dachte ich, es wäre der Panda, aber dann war klar, es ist wahrscheinlich der Dachs.
Richtig, korrekt.
Sehr
schwarz-weiß im Gesicht. Bauten.
Und die Pinsel, die Rasierpinsel.
Sehr schön. Ja, das macht einfach so viel Spaß.
Okay. Ach, ja.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zum Thema. Die Vogelfamilie. Ganz kurz. Es ist auch wieder Jungvogelzeit oder immer noch. Deswegen da nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Folge Nummer 5, Jungvögel, der Kükenknigge, so heißt sie. Da findet ihr nochmal die Frage, wann ist ein Vogel wirklich hilfsbedürftig? Was mache ich, wenn ich einen verletzten Vogel finde? Weil es doch immer wieder natürlich aufbleibt zur Saison. Und da könnt ihr gerne nochmal reinschauen.
Ja, und wir reden ja heute über das Familienleben der Vögel. Und wir dachten uns, wir gehen da einfach ein bisschen chronologisch durch. Das heißt, wir fangen mit dem ersten Punkt an, der überhaupt da sein muss, damit es überhaupt zum Familienleben kommt, nämlich mit der Balz. Und dann gehen wir zur Paarung über, Nestbau, Eiablage, Brut und dann letztlich zur Jungenaufzucht. Und ja, und das weitere Leben spielt heute erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Balz und der Paarung an, oder?
Auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Folge wert. Da vielleicht schon mal ein kurzer Einblick. Hier habe ich das Entenpatriarchat mir rausgesucht und so genannt, weil nach der Paarung haben wir quasi schon die ersten Verluste seitens der Eltern. Bei Enten beispielsweise ist nach der Paarung für die Väter ciao.
Mhm.
Also die Bullen nehmen die Weibchen, dann wird sich gepaart, teilweise ist das nicht so, läuft das nicht so romantisch ab. Und danach verabschieden sich die Entenväter und nur das Weibchen brütet und führt die Jungen.
Ja, und dann kommt es eigentlich in der Chronologie zum Nestbau. Auch da haben wir eine eigene Episode. Die empfehlen wir euch natürlich. Hört da mal rein. Episode Nummer 2 ist das Nestbau Home Tweet Home. Da werden wir heute also nicht konkret drauf eingehen. Und wenn das Nest fertig ist, dann kommt es eigentlich gleich mehr oder weniger zur Eierablage. Auch da haben wir eine eigene Folge. Sorry, dass wir jetzt so
das,
viele
das
Werbung...
Das tut gut, aber auch das zu sagen.
Ja, ja.
Schon. Ja, die ja, heißt kann ja auch Eier und Gelege, das ist Folge 7. Ei, verbrütet da.
Genau, es kann ja sein, dass ihr gerade erst zugeschaltet habt oder gerade erst zu uns gefunden habt. Und dann könnt ihr einfach mal ein bisschen zurückgehen und euch entsprechend die Folgen nochmal anhören. Ja, und bei den meisten Vögeln ist es so, dass sie, wenn sie Eier legen, täglich ein Ei legen. Also in der Regel ist es nicht so, dass sie mit einem Mal ein ganzes Gelege legen. Das ist, glaube ich, physiologisch, also vom Körperbau
das
und
Ei
so.
Ei muss ja erstmal produziert werden,
genau,
Schale,
gar nicht
alles,
möglich.
Was dazugehört.
Genau, und bei großen Vögeln wie Kranichen oder Großmöwen und Adlern können dann auch mal 3 Tage dazwischen liegen. Das ist natürlich klar, weil die Schale muss erstmal entsprechend produziert werden. Ja.
Und das führt dazu, dass es tatsächlich Größenunterschiede zwischen den Küken gibt. Also das, was natürlich zuerst schlüpft, hat mehr Zeit, um aufzuwachsen, ist größer als das, was erst 3 Tage später kommt. Und da gibt es auch den Fall, dass halt die Eltern füttern vor allem das Küken. Das ist nicht immer fair, sondern das, was am stärksten bettelt, wird meist auch am stärksten gefüttert. Und bei diesen großen Arten, wie zum Beispiel bei den Adlern, gibt es sogar den Fall, dass meistens auch nur 1 von diesen 2 bis 3 Küken überlebt und dieser tatsächlich sogar aktiv sein Geschwisterchen tötet, zackt, um bessere Überlebenschancen zu haben. Und das nennt sich Kainismus.
Also nicht Kainismus,
ja,
sondern
genau,
Kain mit
AI. Keine künstliche Intelligenz, auch wenn das unser neues Hobby ist, sondern von Kain und Abel kommt das aus der Bibel. Dann nämlich Kain. Kain war's, ne?
Ja.
Kain hat seinen kleinen Bruder Abel umgebracht. Und ja, das passiert tatsächlich auch bei manchen Arten. Wenn das Nahrungsangebot sehr gut ist, überleben aber auch mal mehr Küken.
Ja, und dann gibt es natürlich noch den ganz speziellen Fall, dass Vogelmütter gar nicht ihre Eier, also ja, sagen wir mal, ausbrüten oder sich der Aufzucht widmen. Stichwort Kuckuck, das ist, glaube ich, das berühmteste oder bekannteste Beispiel. Und dazu werden wir auch eine eigene Folge machen. Also die nächste Folge, da dreht sich alles um den Kuckuck. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, dann kommt es im Idealfall zur Brut.
Ja, der Embryo braucht Wärme, gleichmäßige Wärme, um aufzuwachsen. Und da haben Vögel tatsächlich einen, oder viele Arten einen Brutfleck. Das ist am Bauch, wenn einige Federn fehlen. Sodass direkt da, also die fallen quasi aus vor der Brutzeit oder werden ausgerupft. Und da besteht dann direkter Körperwärmekontakt von der Vogelmutter oder vom Vogelvater, tatsächlich auch manchmal, zu den Eiern.
Es gibt aber auch Vögel, die haben eben keinen solchen Brutfleck. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das betrifft so Arten wie Pelikane, Enten, Kormorane oder auch den Tölpel, also den Basstölpel zum Beispiel auf Helgoland. Und die machen das dann, oder zumindest der Tölpel, der macht das dann anders, der macht das mit seinen Füßen, ne?
Ja, genau. Das ist total faszinierend, der legt seine Füße auf die Eier, also seine, mit den Schwimmhäuten, die sehr stark durchblutet sind, und dann setzt er sich erst drauf, sodass die Wärme quasi, die Federn würden halt sehr viel Wärme abpuffern und so mit den Füßen, die sind gut durchblutet, zusätzlich kommt die Wärme des Körpers dazu, können die das ganz gut versorgen, das Ei.
Und es gibt natürlich auch noch Fälle, wenn ihr mal an Pinguine denkt, die bauen gar keine Nester und da wird das Ei eigentlich gewissermaßen auf den Füßen getragen und dann durch so eine Bauchfalte überstülpt und so dann entsprechend ausgebrütet. Also kennt ihr vielleicht von den Kaiser und von den Königspinguinen.
Und wenn ich auch noch einen kleinen Exkurs mal jetzt ins, gut, Pinguine waren auch schon ein Exkurs ins Ausland, ist auch das Thermometerhuhn. Das wohnt in Australien, ist ein allesfressender Hühnervogel und die sind ziemlich cool, die graben so eine 3 Meter breite und ungefähr 1 Meter tiefes Loch. Das wird mit Pflanzenmaterial ausgepolstert. Dann kommt Sand drauf und dann werden die Eier draufgelegt und dann kommt nochmal Sand. Und was dann passiert ist, durch die Sonnenwärme und das verrottende Pflanzenmaterial, was auch nochmal diese Fäulniswärme, dadurch werden die Eier ausgebrütet. Und das Männchen hat sogar so ein special kleines Organ am Schnabel, mit der den sozusagen die Temperatur misst und nur bei perfekt, ich glaube 33 Grad oder sowas, werden dann die Eier ausgebrütet. Das Männchen kontrolliert das immer sehr akribisch, vertreibt sogar das Weibchen in der Zeit. Also sehr spannend.
Mhm.
Und es gibt sogar noch eins.
Ja, das ist das Bismarckhuhn, meinst du?
Ja,
das,
du bist auch Papua-Neuguinea-Fan.
Ja, ich würde das gerne mal sehen irgendwann. Das gehört, glaube ich, auch in dieselbe Familie oder in dieselbe taxonomische Gruppe wie das Thermometerhuhn. Und das nutzt nicht etwa Fäulniswärme, sondern tatsächlich vulkanische Wärme. Also Papua-Neuguinea oder Neuguinea als Insel nördlich von Australien ist ja auch bekannt für Vulkanismus und Erdbeben. Und da werden dann tatsächlich bestimmte Stellen gesucht, wo dann das Bismarckhuhn seine Eier im warmen Boden ausbrüten lässt.
Ja,
also
schick.
Auch cool.
Ja. Bei der Jungenaufzucht selbst, da muss man unterscheiden zwischen Nesthockern und Nestflüchtern vor allem. Das wird auch nochmal in Episode 5 erklärt. Also Küken, sag ich mal ganz grob, die Nesthocker, die ziemlich nackt und hilflos schlüpfen, und Nestflüchtern, die schon nach wenigen Stunden, zum Beispiel Entenküken, auch schon rumschwimmen und eben selbst nach Nahrung suchen. Und es gibt sogar noch eine dritte Art, die Platzhocker. Das ist so ein bisschen so eine Mischung. Zum Beispiel manche Möwenküken, die sind noch so ein bisschen, die hocken an einem Platz, obwohl die schon so befiedert sind wie ein kleiner Nestflüchter, aber werden vor Ort dann gefüttert.
Und ganz interessant, diese Phase zwischen Schlupf der Küken oder dieser Übergang vom Ei zum Küken, zum geschlüpften Küken, ist eine ganz sensible Phase im Leben eines solchen Vogelkükens, weil es da oftmals zu einer Prägung kommt, auf das Aussehen, auf die Stimme der Eltern. Das passiert sogar oft schon im Ei selbst noch, wenn das Küken also schon voll entwickelt ist und hören kann, dass es sich die Stimmen der Eltern einprägt zum Beispiel. Und ich glaube, das bekannteste Beispiel für diese Prägung sind die Graugänse von Konrad Lorenz, also die Verhaltensexperimente, die er damals mit Graugänsen gemacht hat, wo er bestimmte Gruppen von Junggänsen auf sich geprägt hat. Ich glaube, da gibt es auch einige Filme zu.
Ja, total verrückt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ein tauber Nestling würde nicht den Gesang der Männchen, sagen wir ein junges Männchen, was taub ist, schafft es nicht, einen perfekten Männchengesang zu machen. Also die haben das nicht komplett genetisch festgelegt oder sowas. Und verrückt auch, dass sie es dann erst ein Jahr später quasi praktizieren.
Mhm. Und da muss man auch aufpassen, wenn man zum Beispiel an Auswilderungs- oder an Unterstützungsprogramme denkt, wo man Arten, also seltene Vogelarten, unterstützen will durch künstliche Bruten. Da muss man also auch schauen, dass man keine Fehlprägung vornimmt, dass also diese Küken dann zum Beispiel auf die Menschen geprägt werden und dann natürlicherweise keine Angst haben vor denen. Ne? Und ein schönes Beispiel sind die Waldrappe, also diese Ibis-Art, die bei uns in Europa jetzt wieder angesiedelt wird, in Mitteleuropa. Da passt man also darauf auf, dass da möglichst eine Prägung auf die eigene Art stattfindet, aber nicht auf den Menschen.
Bei der Zwerggans hat man was Spannendes gemacht. Die hat man von Weißwanggänsen aufziehen lassen, damit die Zugroute ändert. Und zwar wurde sie auf ihre ursprüngliche, also es ist eine sehr seltene sibirische Gans, die dann über Russland, glaube ich, gezogen ist, bestanden sehr viele Gefahren, Lebensraumverlust, Abschuss. Und dann hat man versucht, sie durch Adoptiveltern, die eben über Europa ziehen, an diese Zugroute, die sicherer ist, zu gewöhnen. Und hat es auch geschafft. Also sind dann ihren Elternvögeln sozusagen gefolgt. Und so konnte man einen neuen Zugweg etablieren.
Ja, und dann ist natürlich wichtig, die Jungen sind geschlüpft, jetzt müssen sie irgendwie wachsen. Und wie kann man wachsen? Eigentlich nur, indem man Nahrung isst. Und das müssen sich diese kleinen Küken, also das ist jetzt nicht irgendwie so selbstverständlich, wie man das vielleicht annehmen mag. Aber man muss natürlich irgendwie auf sich aufmerksam machen. Man ist hungrig, man möchte gern gefüttert werden und man konkurriert aber auch zum Beispiel mit den ganzen Geschwistern. Ne? Und da ist ganz interessant, vielleicht habt ihr das schon mal auf dem Balkon oder so beobachtet, wenn ihr ein Amselnest habt, das ist ja offen einsehbar. Wenn die Eltern an das Nest kommen, dann sperren plötzlich alle Küken ihre Rachen auf. Und vielleicht konntet ihr dann auch sehen, dass die Schleimhäute, nehme ich mal an, und die ganze Schnabelregion sehr auffällig rot-orange gefärbt ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil das ein visuelles Signal für die Eltern ist, fütter mich.
Es gibt sogar andersrum. Und zwar, wenn ihr an Möwen denkt, dann denkt ihr an vielleicht großen gelben Schnabel, der gerne mal eine Pommes oder ein Eis klaut. Und da ist so ein roter Fleck, der nennt sich Gunys Fleck. Und das ist andersrum. Das triggert die Jungvögel dazu, ihren Schnabel, also zu betteln am Elternvogelschnabel.
So, Nahrung ist natürlich auch nicht alles. Was braucht so ein Jungvogel noch? Nämlich Wärme. Ne? Also die meisten Jungvögel, also die Nestlinge, sind oft nackt in den ersten Tagen. Also es trifft jetzt zum Beispiel nicht für die Nestflüchter zu oder für Möwen zum Beispiel, die dann das Nest also schnellstmöglich verlassen. Aber die nackten Vögel müssen irgendwie gewärmt werden. Und das nennt man Hudern bei Vögeln. Also die Eltern, Mutter oder der Vater, die setzen sich dann auch auf die Küken drauf und geben denen also Wärme. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch bei vielen Vogelarten.
Gibt es auch bei Nestflüchtern, dass die tatsächlich dann so die Elternvögel so einen schützenden Flügel irgendwie davor halten. Gibt sogar ein paar Bilder, manchmal stülpen die so auch ihr Bauchgefieder noch darüber. Und ich erinnere mich an ein paar Bilder von irgendwelchen Wartvögeln, wo die Kleinen auch so im Bauchgefieder dann sozusagen stecken bleiben und dann sieht man nur diese Füße
dann,
da raus.
Genau, ne, sieht dann sehr aus süß. Wie so geäst irgendwie.
Ja, sehr süß. Ja. Noch einen spannenden Punkt auf jeden Fall. Und zwar gibt es auch quasi helfende Schnäbel, also kooperatives Brutverhalten bei Vögeln. Und dazu hat uns auch eine Frage erreicht. Und zwar per Mail: Helfen Jungvögel bei Jungenaufzucht? Und da ging es darum, dass jemand beobachtet hat, wie Meisen mit Jungvögeln mit den Maden weggeflogen sind. Also nicht direkt gefressen, sondern irgendwie Richtung Nest nochmal geflogen. Und die Frage war da: Gibt es, also werden da die Eltern unterstützt? Also können Geschwister auch ihre kleinen Geschwister füttern?
Mhm. Also es ist ein super interessantes Thema. Also kooperatives Brutverhalten bei Vögeln ist bekannt, das weiß man. Und das hat man, glaube ich, bei, ich glaube, 100 Arten nachgewiesen. Ich habe versucht herauszufinden, ob das auch bei blauen Kohlmeisen der Fall ist. Ich meine aber nicht. Also es gibt eine verwandte Art, die auch zu den Meisen gehört in Afrika, die, wie heißt es schnell, die Sambesi-Rus-Meise. Da hat man tatsächlich nachweisen können, dass der Nachwuchs den Eltern bei der Aufzucht der Geschwister hilft. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil man vermutet, dass dieses Verhalten nur da auftritt, wo die klimatischen Bedingungen und die Lebensraumbedingungen eingeschränkt sind oder unvorhersehbar sind. Also meistens in den Subtropen, Tropen. Also wir denken an Sahelzonen in Afrika oder vielleicht auch Australien. Da, wo also unvorhersehbar ist, ob das Nahrungsangebot ausreichend ist, da haben sich solche Verhaltensweisen irgendwie herausentwickelt. Und das ist super spannend. Also bei uns in Mitteleuropa, da sind die Klimate relativ stabil. Wenn man noch weiter nach Norden geht, in Skandinavien, da gibt es dann auch wieder dieses Verhalten, zum Beispiel beim Unglücksherr. Da ist es auch nachgewiesen, dass auch da der Nachwuchs den Eltern hilft bei der Aufzucht.
Bei Blässhühnern beispielsweise ist dieses kooperative Brutverhalten nachgewiesen und das passiert unter den Eltern. Da gibt es so ein kleines Küken-Sharing. Da kriegt der Papa dann ein paar und die Mama ein paar Jungvögel zum Großziehen.
Genau, und auch beim Teichhuhn ist ja auch verwandt mit der Blässralle, also auch eine Ralle. Da konnte man auch schon zeigen, dass Jugendliche das elterliche Revier nicht verlassen haben, sondern tatsächlich den Eltern bei der Zweitbrut helfen. Also auch das ist schön zu sehen, dass Teenies auch mal hilfsbereit sein können.
Das ist wirklich der Traum aller Eltern.
Ja, genau.
Ja, bei Bienenfressern, da fand ich es ganz spannend, weil ich es da vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Da helfen nicht brütende Vögel, die nicht unbedingt ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Elternvögeln haben, helfen bei der Brut, füttern mit Jungvögel. Das ist total spannend, weil normalerweise denkt man, okay, da ist zumindest ein verwandtschaftliches Verhältnis, damit es irgendwie, sag ich mal, dem Genfortbestand zugutekommt. Wahrscheinlich sind das junge Vögel aus den letzten Jahren, die quasi so erste Bruterfahrung, Füttererfahrung sammeln.
Das scheint auch total logisch. Und es gibt auch, wenn ich mich nicht irre, bei Gänsen Kindergärten, oder?
Oh ja, ja, das habe ich letzte Woche noch beobachtet. Eine Brandgänse vor allem, da sieht man es häufig. Da sieht man manchmal irgendwie 30, 40, 50 Küken, angeblich Gruppen bis 100, habe ich mal nachgelesen. Die machen so Kindergärten. Da geben die Elternvögel, also andere Eltern, geben ihre 10 Küken, also es ist so eher das Maximum, was so ein Pärchen leisten kann, einfach an andere Eltern weiter. Dann kommt das nächste und auf einmal hat man ein Elternpaar mit 30, 40 Küken. Und ich weiß nicht, wie das läuft. Ich weiß nicht, ob die holen die das nachher ab oder gibt es dann irgendwie Schichtwechsel oder ist so, wer zuletzt berührt, muss die jetzt alle großziehen. Ich weiß es nicht, aber es ist toll zu sehen. Es ist, wie so hunderte kleine Jungvögel da sind.
Ja. Also schon echt faszinierend. Und was auch immer toll ist, wenn ihr vielleicht auf Helgoland wart, dann kennt ihr das vielleicht. Also diese Prägung ist manchmal so krass auf die Eltern, dass da eine ganz starke Vertrauensbindung aufgebaut wird. Und wenn ihr, wie gesagt, auf Helgoland schon mal wart, dann kennt ihr wahrscheinlich die Trottellummen und den berühmten, wie heißt er, Lummensprung.
Lummensprung, ja.
Was hat es denn damit auf sich, Fabian? Du kennst das bestimmt.
Da, wenn die Küken gerade mal so, also noch nicht flügge, die können noch nicht fliegen, dann die sind auf dem Felsen groß geworden, rufen die Elternvögel vom Wasser aus und dann müssen die Küken springen. Also größter Vertrauensbeweis von diesen Klippen, die können noch nicht fliegen und springen dann runter waghalsig und hoffen halt im Wasser zu landen, was auch meistens klappt.
Ich glaube, manchmal landen die auch auf dem vorgelagerten Land, was aber in den meisten Fällen okay ist. Die sind relativ flauschig und weich und überleben das dann oftmals, genau.
Ja, bei Schellenten auch. Die springen den Elternvögel dann aus der Baumhöhle. Und da auch sehr, sehr süß zu sehen. Ach, schönes Thema, finde ich, oder?
Schönes Thema, könnte ich noch ewig drüber reden. Ja, wie sagt man?
Referieren.
Referieren, genau.
Ja, ich würde sagen, das war vielleicht ein kleiner Einblick in die Mama-Kind-Papa-Beziehungen von Enten. Von Enten, ja.
Und
von
anderen Vögeln. Unter anderem.
Genau. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Zu den Vogelnews hat Martin euch was mitgebracht. Ein neues Videoformat, das nennt sich Wild Date vom NABU. Martin, was steckt dahinter?
Genau, das ist im Rahmen unserer Biodiversitätskampagne gestartet worden. Und genau, Wild Date heißt das. Da geht es darum, dass bekannte Promis und Comedians, also Leute aus Social Media und so weiter, aufeinandertreffen und sich ja über die Naturkrise unterhalten und auch darauf aufmerksam machen wollen natürlich. Und sie erkunden gemeinsam, ja, was gibt uns die Natur eigentlich? Warum steckt sie in der Krise und was kann ich persönlich dagegen tun? Und das ist sehr lustig, sehr unterhaltsam. Schaut mal rein. Also die erste Folge ist schon draußen im YouTube-Channel, im NABU-YouTube-Channel. Abonniert den gerne und dann verpasst ihr auch nicht die die nächste Folge, die dann, ich glaube, im Juli rauskommen wird. Und einen direkten Link geben wir euch auch mit und das ist nabu.de/wilddate.
Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Folge, dem Bird of the Day. Und wir hören mal rein.
Ich sag das immer, aber ich kriege immer Urlaubsfeeling.
Ja, also es ist ein vertrauter Schreihals.
Mhm.
Und vielleicht hat die eine oder andere Person schon irgendwie an die Nordsee gedacht. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Richtung. Schnabel und Iris von diesem Vogel sind rot. Das ist unser Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, er hat die gleichen Farben vom Gefieder wie der Weißstorch. Es ist ein Muschelknacker, also er ist sehr geschickt.
Ein also er frisst die dann auch.
Mhm. Und Martin, möchtest du es sagen?
Ja, es ist der Austernfischer.
So ist es, richtig. Ich habe vorhin gesagt, Nordsee, aber es ist gar nicht mehr nur an der Nordsee. Also der Austernfischer brütet auch in Niedersachsen an vielen Orten in NRW auf Flachdächern.
Mhm.
Also er nutzt so Kiesdächer und brütet da. Und dazu lese ich in alter Tradition mal ein Kapitel aus dem Nabu-Vogelbuch vor. Flachdächer. Besonders im Binnenland nutzen Austernfischer Flachdächer als Ersatzlebensraum. Hier sind die Vögel vor Raubsäugern geschützt, nicht aber vor dem Herunterfallen oder dem Straßenverkehr. Die Küken sind Nestflüchter, werden aber noch einige Wochen von den Eltern gefüttert, was für Wartvögel unüblich ist. Und ich habe sogar gelesen, es gibt eine neue Studie aus Osnabrück, dass die Schlupferfolge, also die Anzahl kleiner Vögel, Jungvögel, bei 0,6 liegt. Das ist deutlich höher als die Studien, die ich kenne von der Nordsee.
Interessant.
Und besonders hoch sind die, wenn sich ein Fußballplatz in der Nähe befindet, weil sie da entspannt Regenwürmer suchen.
Schön. Ja.
So, und mit der Trillerzeremonie von verschiedenen Austernfischern Männchen verabschieden wir uns aus dieser Folge. Denkt dran, guckt auch nochmal am Tag der Veröffentlichung bei Social Media, bei Instagram vorbei.
Und beim Nabu-Bundesverband, da präsentieren wir euch nochmal den Austernfischer in Bild und Ton und da könnt ihr euch nochmal über die Art informieren.
Ansonsten, wie immer, abonniert den Podcast, drückt das kleine Glöckchen und schreibt uns gerne unter vogelpodcast@nabu.de, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt.
Ja, wir freuen uns über jegliche Kritik und freuen uns auch auf die nächste Episode mit euch. Bis dahin.
Ansonsten einen wundervollen Tag, egal wo ihr gerade seid, bei der Zahnreinigung oder wo auch immer. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.